ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Einmal habe ich Michael Stipe und Buck zusammen interviewt und da haben die mir erzählt, ja, die Hamburg kennen sie nur, The Knust, und wussten genau. Die kannten sich, die erinnerten sich sehr genau an diese Auftritte. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
Fire! Über diese Band sprechen wir heute, über REM. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hi Oke.
Ja, REM, das ist eine Band, die hat eine ganz eigene Geschichte, die hat einen ganz eigenen Ansatz. Denkt man, die machen vieles oder haben vieles anders gemacht als andere Bands. Besonders spannend finde ich. Aber wenn die Musik nicht so gut wäre, dann würde sich das auch nicht lohnen, darüber zu reden. Da kommt irgendwie beides zusammen, finde ich. Ne? Also so ein eigener Stil, aber auch so ein eigener Sinn irgendwie als Band zu sein, oder?
Ja, die waren irgendwie anders als die Popmusik zu der Zeit, wo also die Madonnas dieser Welt auch erfolgreich waren, viele Synthies. Kommt diese Gitarrenband so ein bisschen rau, raff, wie eine College-Band. Und die waren toll. Mehr wie so eine 60er-Jahre-Band, die auf einmal katapultiert wird in die frühen 80er.
Also wir sprechen heute über REM, über die Bandgeschichte, natürlich von ganz von Anfang bis zum Ende, denn die Band hat sich ja auch selbstständig aufgelöst. Viele Bands hören ja auf mit einem tragischen Fall, einem Todesfall, einer Drogengeschichte, irgendwas, sind erschöpft, leben womöglich nicht mehr, aber REM hat einfach gesagt, wir hören jetzt auf.
Ja, vielleicht waren sie auch erschöpft, wollten aber auch mit diesem Ruhm, den sie sich erarbeitet hatten, den wollten sie eigentlich gar nicht. Ich glaube, der kam dann irgendwann durch die großen, großen Erfolge. Mit dem wollten sie nicht weiter umgehen. Ich glaube, die wollten nicht ewig immer dasselbe Programm Best of oder Greatest Hits auf den Bühnen dieser Welt spielen. Dann haben sie gesagt, Schluss. Deswegen, auch weil der Schlagzeuger vielleicht schon paar Jahre davor sich verabschiedet hatte von der Band. Aber trotzdem, irgendwie war der Zauber weg und haben sie gesagt, nö, dann hören wir auf. Und ich finde das sehr, sehr ehrenwert und absolut ungewöhnlich.
Absolut ungewöhnlich. Und so ist auch diese Band. Also wir werden in mehreren Teilen über REM sprechen bei Urban Pop. Und jetzt geht's richtig los. Vier Jungs, die treffen sich in Georgia, und zwar in Athens. Das ist gar keine so richtig große Stadt, ne?
Nee, aber eine bekannte Universitätsstadt, College, die Uni von Athens ist sehr bekannt. Und das war auch ein Sammelpunkt für, sagen wir mal, so einen anderen Lebensstil in Georgia. Also es war nicht der typische Südstaaten-Lebensstil da, sondern das waren eben Studenten. Und da ging es dann auch mal ein bisschen variabler zu im Lebensentwurf und wohnten alle im Bereich von Georgia. Ursprünglich Peter Buck wurde in Kalifornien geboren, aber die Familie zog nach, ich glaube, Macon, Georgia oder die anderen, während Michael Stipe zum Beispiel überall aufgewachsen ist. Also der Vater war bei der Army, war Helikopterpilot.
Ja, ich glaube, er war Helikopterpilot. Er muss auch Einsätze in Vietnam geflogen haben. Ja. Das ist nicht ganz belegt. Ja. Es gibt da immer mal Anspielungen und auch in Interviews hat sich Michael Stipe dazu so geäußert. Insgesamt muss man sagen, dass besonders Michael Stipe, aber auch die anderen ihr Privatleben sehr unter Verschluss halten. Man weiß einiges, aber eben nicht so viel insofern. Aber er ist offenbar viel umgezogen. Das findet man öfter bei Musikern, finde ich, die eben, naja, dieses Schicksal haben und dann vielleicht auch in der Musik ihren Platz finden, oder?
Ja, das findet man, glaube ich, in den USA öfter, wo die Leute dann also wegen ihres Jobs einfach von einem Staat in den anderen ziehen und in diesem Falle bei Stipe war es auch in andere Länder gezogen. Überall in der Welt war er zu Hause. Er hat sogar mal 20 Monate in Frankfurt gelebt. Und da war er so 7 Jahre alt. Und es war das Jahr 67, 68. Und er hat mir in einem Interview erzählt, da habe ich also in Frankfurt gelebt. Das war also mein Hippie-Sommer. Mein Hippie Summer of Love. Ein ganz wilder Sommer. Ich habe da die deutschen Mädchen in Miniskirts gesehen und toupierten Frisuren. Ich war 7 Jahre alt. Aber ich habe schöne Erinnerungen an Deutschland. Wir mögen nur den Frankfurter Flughafen nicht. Dafür aber den Hamburger Hauptbahnhof umso mehr. Ein toller Bahnhof. Wir waren oft da. Mit der Familie, aber auch mit der Band später. Okay. Immer auf dem Weg nach Skandinavien. Damals war vielleicht der Hamburger Hauptbahnhof noch ein wenig entspannter.
Weiß ich nicht, ob man so richtig ihn hübsch zu nennen.
Aber doch, er ist schön, aber er ist zu voll.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr groß. Ach, interessant. Ja, also, ne, wir haben schon zwei genannt, der 4 Musiker von R.E.M., einmal Peter Buck. Du hast gerade schon ein bisschen ausführlicher über Michael Stipe gesprochen. Peter Buck, der ist auch in Athens gelandet sozusagen. Es gibt dann noch zwei mehr, die sage ich mal eben, bevor wir zu Peter Buck vielleicht zurückkehren. Genau. Das ist Mike Mills und Bill Berry, über die sprechen wir dann gleich nochmal.
Und alle waren Studenten, ne? Also auch Mills und Berry, die sich aber schon vorher kannten, in einer Band zusammenspielten. Alle haben an der Uni studiert, haben das Studium dann aufgegeben. Am längsten war Michael Stipe dabei, der hat dann immer noch studiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die studiert haben.
Ja, also bei den anderen weiß ich es nicht, weil bei Michael Stipe ist es so, er hat Fotografie und Kunstgeschichte studiert. Also genau, er hat wirklich hat wirklich lange daran festgehalten. Das ist ja auch später, hat er auch Fotobände jetzt vor einigen Jahren rausgebracht. Also er kennt sich sehr aus und er interessiert sich sehr dafür. Er hat ja auch, bringt ja auch dann diese Offenheit für, ich glaube mal, Avantgarde, für Film. Genau. Sowas bringt er ja mit. Ich finde, das ist in der Tat die Mischung, die bei R.E.M. faszinierend ist. Ja. Also das bringt er mit, aber offenbar auch einen komischen, schrägen Musikgeschmack, denn er ist ja mit in den Plattenladen gegangen, in dem Peter Buck Platten verkauft hat.
Ja, der hat da gejobbt als Plattenverkäufer und ist dann immer zu diesem Peter Buck, zu diesem langen Kerl gegangen mit den etwas längeren Haaren und hat um Rat gefragt, wie denn, was denn das für eine Band ist und was er empfehlen kann und sowas. So kamen die ins Gespräch.
Und Peter Buck muss sich unglaublich auskennen mit Musikgeschichte, weil der natürlich sehr viel, also ich möchte sagen, ich glaube, er hat im Plattenladen mehr studiert als an der Uni, weil er sehr viel gehört hat, angeführt hat. Es wird auch erzählt, dass er eben zu den Platten selbst ein bisschen rumgeklimpert hat mit seiner Gitarre. Auf jeden Fall hat er das Musikbusiness sehr gut gekannt. Er kannte sehr viele Musiksachen. Und Michael Stipe wird erzählt, der kannte gar nicht besonders viel.
Nee, der war eher ein bisschen unbeleckt und hat da sehr viel gelernt. Und irgendwann kam sie aber drauf, warum spielen wir nicht mal zusammen? Machen wir vielleicht mal zusammen Musik? Und ich glaube, Michael Stipe war auch noch gar nicht richtig bewusst, dass er ein guter Sänger ist. Das war ja immer so, sein Selbstbewusstsein als Sänger war am Anfang sehr, sehr schwach. Er hat dann auch sehr undeutlich gesungen, aber dazu kommen wir ja später noch. Aber jedenfalls, diese beiden waren eigentlich der Kern von R.E.M. Und dann kamen die beiden anderen dazu. Wie die sich dann kennengelernt haben, weiß ich ehrlich gesagt. Gibt es auch nicht große Geschichten.
Doch, ein paar gibt es schon, aber nicht so viele. Die beiden kannten sich eben aus einer anderen Band, das hast du ja auch schon gesagt. Bill Berry kam, da ist die Familie umgezogen, auch nach Athens. Mike Mills, also der hatte ein bisschen Vorahnung, der spielte ja Schlagzeug, auch bei R.E.M. später, der hatte ein bisschen Vorahnung vom Musikbusiness, weil er als Booker gearbeitet hat. Und zwar bei der Firma von Ian Copeland, ist das nicht Ian Copeland?
Das ist ja
der Bruder von...
Der Bruder von Miles Copeland.
Von Miles und auch von Stuart Copeland, der eben im Musikbusiness mitmischte. Und da
Stuart Copeland, müssen wir sagen, der Drummer von Police.
Genau.
Miles hat diese Plattenfirma gegründet, bei der später R.E.M. sind und so weiter.
Ganz genau. Und bei Ian hat eben Bill Berry als Booker gearbeitet und Mädchen für alles. Hatte also einen gewissen Einblick in dieses Musikbusiness. Also brachte so ein bisschen Vorahnung und auch ein paar Kontakte mit. Mhm. Und der eigentlich... Ich möchte sagen, glaube, der beste Musiker dieser Band ist Mike Mills. Der spielt sehr gut Gitarre, spielt auch Bass, er spielt sehr gut
Piano,
Klavier, er kann sehr viele Instrumente spielen und er hat, ich glaube, auch von Haus aus, seine Eltern haben Musik gemacht, ich glaube, sein Vater hat auch gesungen und so weiter. Der brachte richtig großes Talent mit.
Ja, und ist auch jemand, der auch, sagen wir mal, wie ein ernsthafter Student aussah. Also ein bisschen nerdig, ne? Später dann auch eine Brille und schmal und wie so ein Hämpfling. Also eine lustige Mischung, sowieso, wenn man diese Band anschaut. Schaut, frühe Bilder sieht, ne? Da ist also dieser hippieartige Gitarrist Peter Bark mit langen Haaren, so wie der typische Rocker. Dann ist da so ein bisschen pausbäckiger Bill Berry am Schlagzeug und der dünne Nerd Mike Mills. Und dann ist da der Sänger. Und der hatte damals Haare. Unglaublich schöne Haare.
Lange Locken.
Locken. Er sah ein bisschen aus wie Jim Morrison, nur weicher, süßer. Also zum Verlieben sah der Typ aus. Und das machte natürlich es eine grandiose Mischung aus.
Ich glaube auch, dass diese Mischung ist es total. Es gibt eine schöne Geschichte, wie sich Bill Berry, der Schlagzeuger, und Mike Mills kennengelernt haben. Und zwar waren die bei irgendeinem Bandvorspiel, irgendeine Studentenkapelle, und da wollte Bill Berry, wusste schon, wer Mike Mills ist, und wusste, dass er Talent hat, fand ihn aber blöd. Dachte, der ist eben so ein Strebertyp, der irgendwie rumnervt. Und hat gesagt, ich will nicht mit dem spielen, aber sein Schlagzeug war schon aufgebaut. Und dann kam Mike Mills und er hat das nicht so schnell abgebaut bekommen. Und deswegen haben die zusammen gespielt und merkten dann, oh, das passt echt super. Wir funktionieren gut. Ja. Und dann sind die so zusammengeblieben und sind dann irgendwie über eine Freundin von oder die Freundin von Peter Buck irgendwie zusammen aufgetreten mit Michael Stipe und Peter Buck und haben dann, der hat in irgendeiner alten umgewidmeten Kirche gewohnt in Athens, und im Hinterzimmer da gab es eine Geburtstagsparty und da sind die zusammen aufgetreten. Ja. Das ist die Urgeschichte. Von R.E.M.
Und dann haben sie gespielt zusammen, sind sie angefangen zu spielen in den typischen Uni-Clubs, Cafés. Das war ja in Uni-Städten, gab es immer schöne Cafés, wo Musik gemacht wurde. Überall in Pubs, wo es nur ging, haben sie gespielt.
Sie haben einfach Coverversionen gespielt, wie dieses, also ganz auch später üblich. Ganz viel noch, also viel Velvet Underground, was auch Michael Stipe sehr verehrt, Patti Smith, sehr viel Sachen aus dieser Ecke.
Das muss man jetzt nochmal, wenn man zu Stipe nochmal kommt, unbedingt erwähnen. Also der war schon mit 14 ein eisenharter, wirklich leidenschaftlicher Fan von Patti Smith. Die hat ihn so fasziniert, und er ist dann sogar immer nach New York gefahren, um da dem der Szene nahe zu sein. Also er hielt sich sehr oft auch nicht nur in Athens auf, sondern reiste nach New York, um dieses Gefühl einzusaugen. Und das war für ihn federführend. Auch früher auch Punk-Sachen, aber mehr die Punk-Sachen mit, sagen wir mal, Poesie. Die haben ihn fasziniert. Und insofern war das ein großer, großer Einfluss für ihn.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care.
Genau, die Mischung ist es dann ja auch, die diese Band bekannt macht. Ich fand einen Hinweis, das merkt man später bei den Platten nochmal. In Georgia gab es quasi eine Lokalheldin oder eine Band, die sehr bekannt geworden war, und es waren die B-52s. Die kommen aus Athens, und die Gründerin Kate Pearson, die taucht später auch auf Alben auf, aber das war sozusagen auch hatte eine gewisse Strahlkraft, sonst kam eigentlich nichts aus Athens, oder? Man hatte einfach eine Studentenszene.
Ja, aber trotzdem muss eine Aura da geherrscht haben, die Leute, eine heimatliche, gemütliche, schöne Aura, weil auch R.E.M. sind sehr lange dort wohnen geblieben. Auch als sie schon weiten Welterfolg hatten, sind sie da, war das ihre Basis. Also insofern hatte das wohl einen gewissen Zauber, dass man da gerne blieb und gerne wohnte.
Mit R.E.M. machen dann schon auch eigene Songs und treten ganz, ganz viel auf dann und vernachlässigen immer mehr ihr Studium, möchte ich sagen, und haben eben dann auch schon so Ansätze von eigenen Songs dabei. Welche Rolle spielen diese College-Radios? Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Das wurden dann immer natürlich so Demokassetten an die DJs verschickt, wie das man das so macht.
Also eine große Rolle, gerade für Musikstile, die so ein bisschen fernab sind von der allgemeinen Pop-Szene. Da war das sehr, sehr wichtig. Also im College-Radio, da liefen also Sachen, so sagen wir mal fortschrittlicher progressivere Bands, aber auch Sachen wie Velvet Underground und Lou Reed und solche Dinge, die liefen also gerne in diesen College-Stationen und die spielten schon in der Verbreitung auch von solcher Musik eine große, große Rolle. Die bedienten ja ein großes Publikum. Es hörten ja nicht nur Studenten zu bei den College-Stationen, sondern auch alle anderen Leute in Georgia oder in Südstaaten, die da wohnten. Also das gab auch jungen Bands, also Leuten eine Chance. Also gerade die College-Sender, die achteten ja nicht so auf Playlisten und ob das nun Hits sind oder Hits werden, sondern die einfach genommen, oh, das klingt interessant, lass mal spielen. So diese Einstellung, die sehr, sehr wichtig war. Und so kam also auch R.E.M. zu den ersten Auftritten. Sie hatten ja dann eine EP aufgenommen, mit eigenen Songs auch, schon bei einer kleinen Firma.
Genau, da gibt es einen Song, der ist wirklich toll, finde ich. Der klingt aber auch aus nach der Zeit, der heißt Gardening at Night. Smiths oder so, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall klingt es, grummelt so ein bisschen, ist so ein ganz unruhiger Bass. Das macht ja dann Mike Mills. Der spielt ja auch toll, der kann ja wie gesagt viele Instrumente spielen, aber die anderen sind nicht wirklich brillante Instrumentalisten, kann man nicht sagen.
Ja,
oder?
Aber eindrucksvoll ist schon diese Art und Weise, wie Peter Buck Gitarre spielt. Er ist nicht der virtuose Solist, der also wirklich so Clapton-artige Läufe oder andere Dinge spielen kann, sondern er kann gute Sounds kreieren und Riffs kreieren. Und das Ganze klang für mich, als ich das jetzt nochmal anhörte, Gardening at Night, sehr psychedelisch, also wie die Bands aus San Francisco und Kalifornien der späten 60er. Also eine Art neo-psychedelische Musik. Erinnerte auch ein bisschen an die Birds. Sehr oft werden zwölfseitige Gitarren benutzt. An eine andere meiner Lieblingsband aus den 60ern, Spirit oder Love. Das waren diese legendären Bands, die nie richtigen Welterfolg hatten, aber die absolut einflussreich waren. Das sind die Quellen für diese Musik von R.E.M. Und das finde ich immer noch grandios und das fanden auch damals Leute gut. Wo es ja so viele Bands in den 80ern dann auch nicht gab, die sowas spielen. Das war die Synthie-Zeit, ne? Also insofern die erste EP, Chronic Town heißt die, die erschien schon im August 82, also ganz früh. Da war das nicht unbedingt angesagt, ne? Also es gab zwar in England Bands mit Gitarrenmusik, also dann auch U2 oder ähnliches, aber in den USA hielt sich das in Grenzen.
Genau, U2 ist so eine andere Referenz, die sind ja quasi parallel zu R.E.M. werden die, also R.E.M. wird ja auch langsam immer bekannter. Das ist wirklich ganz lange geht es so linear, Jahr für Jahr werden sie bekannter. Und sie kriegen dann wirklich einen Vertrag, wir haben das ja schon erwähnt, bei IRS, das ist die Firma von Miles Copeland.
Diese Firma war ja immer bemüht, neue, sehr, sehr interessante Acts zu signen. Insofern passte das auch irgendwie gut zusammen. Standing to serve, shoulders high in the room. Standing to serve, shoulders high in the room. Pull your dress on, stay real close. Who might leave? Ja, dann diese neue Plattenfirma, die hat dann versucht, auch einen sehr erfolgreichen, bekannten Produzenten ranzuholen für diese junge neue Band aus Georgia. Und das war Stephen Hague. Das ist ein Amerikaner, der aber in England sehr, sehr erfolgreiche Sachen produziert hatte. Orchestral Maneuvers in the Dark und solche Dinge. Der hatte also mehr so elektronische Erfolge gefeiert. Man fragte sich dann gleich, passt das irgendwie? Und es hat dann nicht gepasst. Also dieser Mann wurde angeheuert, die Band nahm mit ihm auf. Er hatte ein ziemlich rigides Kommando und das gefiel der Band nicht. Die wollten ihre Freiheit haben und sie gingen in ein Studio, ich weiß, glaube ich, in Boston, und da nahmen sie auf. Und dann hat zum Beispiel der Haig hat das dann gemischt und hat dann einfach selbstständig Piano dazu, also Keyboards dazu gespielt und dazu gemischt. Und die Band hört das und waren vollkommen erschüttert. Das wollten sie nun gar nicht haben und haben dann die Plattenfirma gebeten, bitte können wir nicht mit jemandem anderen aufnehmen. Also das gefällt uns hier nicht. Und dann durften sie eine Probeaufnahme mit den Produzenten Don Dixon und Mitch Easter aufnehmen. Das waren Leute aus den Südstaaten, die mit Rock'n'Roll und R&B Erfolg gehabt hatten und nicht so sehr bekannt waren. Die durften dann eine Probeaufnahme, das gefiel auch der Plattenfirma. Und dann hieß es, nehmt das erste Album dann gleich mit denen auf. Und so ist es entstanden. Und das heißt Murmeln.
1983. Genau, das ist in der Tat, das Murmeln passt ganz schön, finde ich, weil was auffällt ist, dass man Michael Stipe nicht richtig hören kann. Also nicht durchgehen, man merkt schon, damit singt jemand und man denkt auch immer, wenn man natürlich die, man weiß es ja von heute aus, da ist die Stimme schon, die ist noch nicht ganz so klar, sie kann ja auch was sehr, sehr Charakteristisches haben, das ahnt man schon, finde ich, aber er ist sehr weit da hinten gemischt.
Und das ist ein ganz komisches Phänomen. Das hat mal ein Produzent gesagt später, Scott Litt. Er hat, oder auch Don Geeman, einer seiner ihrer später Produzenten, haben gesagt, sowas Ungewöhnliches hätten sie noch nie erlebt. Bei allen Bands heißt es so, der Bassist will unbedingt, dass der Bass lauter ist, der Sänger will, dass die Stimme lauter ist und der Gitarrist die Gitarre. Bei R.E.M. ist das umgekehrt. Alle wollen ihr Instrument und ihre Stimme leiser haben. Was komisch ist, eine gewisse Sensibilität und Zartheit im, oder sagen wir, fehlendes Selbstbewusstsein oder einfach Rücksicht auf die anderen. Also sowas hast du bei Rockbands eigentlich selten. Und bei Michael Stipe ist es, glaube ich, auch die Unsicherheit. Am Anfang war der nicht so sicher, bin ich eigentlich ein guter Sänger? Er war ja nicht nur der Sänger, sondern er ist auch der Texter gewesen. Es ist so, dass die Musik alle zusammen gemacht haben, aber hauptsächlich Peter Buck und Mike Mills. Die haben den Kern der Musik kreiert und darüber hat dann Michael Stipe die Melodien gefunden und die Worte zugefügt. Und die Worte, ja, man konnte ihn ja nicht richtig verstehen und niemand wusste auch, was das nun bedeutet. Er hat oft einfach Bilder, poetische Wendungen und Sachen verwandt und das hing alles nicht richtig zusammen. Auf Fragen hat er dann immer geantwortet, ja, das macht ja auch nichts. Die Leute sollen sich selbst irgendwie zusammensuchen, was das bedeutet.
Genau, das ist ein eigenes Kapitel, das kannst du mir auch nachher noch aus eigener Anschauung erzählen, wie das ist, wenn man mit dem Interviews führt. Mhm. Es ist in der Tat so, man kriegt nicht richtig raus, was das bedeuten soll, weil es bedeutet vermutlich nichts, aber es ist so eine Mischung aus Schüchternheit und so einer Künstlerattitüde, hinter der er sich, glaube ich, auch ein bisschen versteckt dann. Ne?
Also, ja, weil aber er hat sich selbst später bezeichnet, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, ein poetischer Verrückter zu werden, poetic erratic, also als Sänger so zu sein, ein bisschen verwirrt, ein bisschen entfernt von der Wirklichkeit, aber trotzdem habe ich die Gefühle von Leuten erreicht und das hat er nun tatsächlich.
Absolut.
Und hat dann auch immer ganz tolle Schlagwörter, sehr ironische Kreationen sich ausgedacht. Der erste große Hit, der war auch schon damals zur ersten Zeit der Band aufgenommen worden und wurde dann auf diesem Album Murmur nochmal wieder aufgenommen. Radio Free Europe. Schöner Titel.
Schöner Titel, ja. Absolut. Ja. Das ist zum Beispiel einer der Titel und das ist dann eben auch eine der unglaublichen Geschichten eigentlich, weil R.E.M. treten dann 1983, also nach dem ersten Album, ne, ja, muss man sich ja klar machen, nachdem sie sich wirklich abgespielt haben über so viele Jahre, trotz aller Unsicherheiten treten die bei David Letterman auf.
Ja, also sehr früh, aber Letterman, der hat aber auch eine Gabe gehabt, immer Talente und so Leute, auch ein bisschen ungewöhnliche Leute zu picken und hat denen die Möglichkeit gegeben, dort aufzutreten. Das war auch das Tolle bei Letterman, da trauten ja manchmal sehr, sehr Schräges auf.
Aber ich habe mir den Auftritt nochmal angeguckt. Da spielen sie zum Beispiel Radio Free Europe und ja, es ist trotzdem so, und ich sprach vorhin schon mal kurz von der Verweigerungshaltung, also die bestimmte Sachen machen die einfach nicht und haben sie nie gemacht. Und zum Beispiel das Interview nachher, nach der Werbepause, es gibt nicht Michael Stipe, also wie oft sonst der Frontmann, ja, sondern es macht Peter Buck, der ja auch ganz gut quatschen konnte offenbar. Jo. Also viel so, das weißt du ja viel besser. Aber Michael Stipe macht das, aber der ist einfach verschwunden.
Ja, der ist mehr so immer entrückt. Das war auch früher schon so und wie gesagt, er war ein großartig aussehender Sänger, als er noch Haare hatte. Die hat er dann später dann auch rasiert, weil auch wahrscheinlich die Glatze immer größer wurde.
Ich weiß, wie das ist. Okay. Soll ich das mal probieren? Auch mit den geschminkten Augen soll ich das mal probieren.
Genau. Aber die Musik auf diesem ersten Album war einfach also wunderbar abwechslungsreich. Die war geheimnisvoll. Da gab es wirklich schöne Harmonieverbindungen, die so manchmal im Kreis liefen. Wirklich sehr, sehr gute Vocals schon. Und eine Tradition, die man nicht vergessen darf. Folk-Tradition. Sehr viel keltische, englische oder auch amerikanische Folk-Tradition habe ich da gehört. Die Basis von R.E.M. war nicht Rock und Blues. Also so diese Blues-Bands und so. Das nicht. Das war mehr so die Folk-Tradition oder die der 60er Jahre kalifornischen Bands oder später der Beach Boys auch, die später sehr einflussreich wurden für sie. Und eine wirklich große Vielfalt von Gitarren. Der Buck mag ja nicht der größte Solist gewesen sein. Ah, da gab es auch nicht viele Soli. Aber die verschiedenen Gitarrensounds, die auftauchten, das war richtig interessant.
Ja, toll, dass das sozusagen so funktioniert hat. Sie sind dann in der Tat auch zum Beispiel im Vorprogramm von The Police aufgetreten. Das war natürlich die Verbindung zu den Copelands. Ja. Auch das haben sie nie wieder gemacht, also fast nie wieder gemacht danach, weil sie das furchtbar fanden. Also was ja eigentlich sonst dazugehört, eine junge Band spielt eben als Anheizer für eine etablierte Band.
Mochten sie Police nicht oder das
Nein.
Publikum oder was
sie mochten? Genau, sie mochten, was sie nicht mochten, war, dass die Leute auf The Police warten, also dass die auf Sting ja warten quasi und die andere Band ertragen. Sie fanden das entwürdigend und haben sich zwar den Arsch abgerockt da, aber es hat nicht funktioniert und die Leute wollten das auch nicht hören. Die wollten The Police sehen.
Ja, das
und
ist
haben gesagt,
immer
okay,
furchtbar.
Wir wollen es nicht machen, wir machen es einfach nicht. Und obwohl IRS natürlich gesagt hat, das ist das Übliche übrigens, das machen alle.
Ja, ja, aber die haben lieber in 1000 Clubs gespielt. Und später wurden sie gefragt, warum spielt ihr denn jetzt in großen Hallen? Und da hat Buck gesagt, ey, hör mal gut zu, wir haben über 10 Jahre lang in jedem blöden Club der Welt gespielt, vor ein paar hundert oder 100 Zuschauern. Wir kennen das, wir brauchen das jetzt. Irgendwann müssen wir auch mal für mehr Leute spielen. Aber wir sind die Band, die wirklich am meisten in irgendwelchen Clubs gespielt hat. Überhaupt, kann man sagen.
Aber man merkt da schon, das ist dann eben, wie gesagt, Nummer 83, die Musiklandschaft wird aufmerksam auf diese Band mit diesem merkwürdigen Namen, R.E.M. abgekürzt, Großbuchstaben,
ja,
Punkte dahinter.
Müssen wir vielleicht nochmal sagen, wie kommt denn das? Soll das was bedeuten? Es ist Rapid Eye Movement, es ist nichts Besonderes. Die haben es aus dem Lexikon irgendwie.
Ja, genau. Das sagen sie zum Beispiel bei Letterman, sagt Peter Buck, haben wir aus dem Dictionary. Klang gut, war kurz, konnte man sich gut merken.
Ja,
fertig.
Genau, das war es alles.
Und jetzt sagt Letterman noch, oder bedeutet es noch irgendwas? Und sagt Peter Buck, es kann für jeden das bedeuten, was es soll.
Genau.
Also das ist ja oft dann die Einstellung.
Ja, genau.
Also sehr erfrischend waren die da auch.
Genau. Und die Kritiker haben dieses Album geliebt. Sehr gute Kritiken überall. Und die Belohnung kam dann im Rolling Stone, damals, heute noch weiß ich nicht mehr, aber damals absolut die führende Musikzeitschrift, wählte es als Album des Jahres 83. Und die Konkurrenz, ich meine, da war Thriller Oder es war Let's Dance von David Bowie. Das war die Konkurrenz.
Unglaublich eigentlich.
Und diese unbekannte Band aus Georgia, die wurde Album des Jahres. Das hat ihnen nicht ungefähr Brot zum Essen gegeben, weil dann hast du eigentlich nichts, nur einfach ein Renommee. Und das war natürlich toll für die. Und dann nahmen sie aber auch relativ schnell dieses zweite Album auf, schon Ende 83. Und das erschien dann im März 84, erschien das schon. Ich glaube Anfang April erschien es. Und das haben sie wieder in North Carolina mit diesen beiden Dixon und Easter aufgenommen. Divine to be your camera, and you will be first. I fell by your bed once. I didn't want to tell you. I should. Gitarre wieder, das übliche Prinzip und die Stimme immer noch ziemlich versteckt, aber oft ist das zweite Album ja schwieriger. Nee, überhaupt nicht. Das war genauso eindrucksvoll und gut wie das erste.
Genau, man würde jetzt nicht sagen, da gibt es so zwei, drei Übersongs. So ist es nicht, finde ich. Aber man merkt so, also ich habe immer das Gefühl, die Stimme von Michael Stipe zumindest, die wird immer schärfer oder immer klarer oder so ähnlich.
Ja.
Obwohl sie immer noch so ein bisschen vermurmelt und vermischt ist irgendwie. Aber nein, das ist ein gutes Album, finde ich. Mhm. Und dann sind sie ja offenbar auch schon nach Hamburg gekommen. Ja.
Nochmal kurz zum Album. Der herausragende Song ist eigentlich South Central Rain, das ist wirklich eine tolle Melodie, da merkt man schon, die haben eine Gabe für wunderschöne Melodien, die auch ungewöhnliche Kurven nehmen manchmal. Typisch für R.E.M. Und da gibt es eine Zeile, wir redeten ja über den Text, den man manchmal nicht verstehen kann, aber es gab eine Zeile in dem Song Little America, so ein leicht kritischer, ironischer Blick auf Amerika, da singt der Stipe ganz laut, Jefferson, we are lost. Jefferson, wir sind verloren und man weiß nicht, was meint er. Der Präsident Jefferson, einer der Gründungsväter der USA, soll das bedeuten, oh, die USA verfallen, die Kultur, die Gesellschaft der USA zerfallen. Jefferson, I think we're lost. Und später hat Stipe gesagt, was man eigentlich richtig ernst nehmen kann, unser Manager heißt oder hieß Jefferson Holt. Und der ist oft mitgefahren und der ist Abkürzungen gefahren auf unseren Tourneewegen durch irgendwelche Wälder und sowas. Und da habe ich dann gerufen, Jefferson, wir sind verloren, wir wissen nicht, wo wir sind. Also er hat dann die politische, gesellschaftliche Bedeutung dieser Zeile, hat er dann abgespeckt, runtergeredet.
Also das zeigt, finde ich, zwei sehr schöne Seiten. Ja. Einmal, dass man R.E.M., das stimmt ja nachher auch, haben ja sehr viel gesellschaftliches Engagement gezeigt, sehr viel sind die aufgetreten für bestimmte Dinge und haben sich eingesetzt, aber sie haben wirklich Humor.
Ja.
Das ist eben, das unterschätzt man manchmal bei diesem auch oft pathetischen Auftreten, aber sehr witzig, finde ich. Sehr
weil
witzig.
Es ist ja so, Stipe, der singt ja manchmal so ein bisschen so klagend. Manchmal wird gesagt, wie so ein Muezzin, so ein arabischer oder eben aus der keltischen Tradition kommt, wie die Folk-Tradition ist. Aber trotzdem ist da eine große Nummer Ironie drin und Witz, und da kommen wir ja später zu einigen Songs, wo das dann ganz deutlich wird. Seven Chinese brothers swallow in the ocean. 7,000 years to sleep away the pain. She'll return. She will return. Aber in Europa sind sie dann auch schon auf Tournee. In England vor allen Dingen, aber auch in Deutschland. Und da haben sie sicher den Hamburger Hauptbahnhof auch schon kennengelernt. Denn sie haben am 13. und 14. April im Knust gespielt. In der Brandsuite war das damals so im Souterrain. Da musst du die Treppen runtergehen, so ein kleiner
Club. Sagen, so klein war, also war nicht groß.
Ich, 150 Leute passen vielleicht rein. Ja. Ich glaube, es waren nur 40, 50 da. Ich war leider nicht da. Ich feierte nämlich Geburtstag, meinen 36.
Ja, alles, herzlichen Glückwunsch nochmal von dir.
Deswegen war ich leider nicht im Knust. Aber ich habe später eben auch Buck, der zweimal bei mir in der Sendung war, live so als Gast, also super gesprächiger, toller Typ. Und wie gesagt, einmal habe ich Michael Stipe und Buck zusammen interviewt, in einem der seltenen gemeinschaftlichen Interviews. Und da haben die mir erzählt, ja, die Hamburg kennen sie nur, The Knust. Und wussten genau, die kannten sich, die erinnerten sich sehr genau an diese Auftritte. Also das muss einen großen Einfluss, eine große Bedeutung für sie gehabt haben.
Ja, ich glaube auch, das ist dann natürlich nochmal echt ein Schritt für eine amerikanische Band, dann in Europa so zu landen. Sie haben ja auch, glaube ich, dann schon in England ein bisschen gespielt. In jedem Fall gibt es dann Kontakte. Ich glaube, das kommt aber über IRS zu einem englischen Produzenten, der mit ihnen das nächste Album angehen soll. Und das ist auch ein Mann, der einen klangvollen Namen hat in der Musikgeschichte. Das ist Joe Boyd.
Ja, da wollte man dann mal einen neuen Produzenten nehmen. Gab es verschiedene Vorschläge. Aber gerade Peter Buck wollte also die Tradition des britischen Folkrock da mal ausnutzen. Joe Boyd hatte Nick Drake produziert, Fairport Convention. Und das ist eine schöne, einflussreiche Tradition. Ich wollte sowieso sagen, die ersten drei oder zwei R.E.M.-Alben, die erinnern mich manchmal an die Kinks oder solche britischen Bands, die Yardbirds, solche Sachen. Also der britische Einfluss ist in der Musik sehr, sehr deutlich. Und wie gesagt, jetzt dieser britische Produzent und man flog nach London, um dort aufzunehmen.
Call the fool in a company on his own, where he'd rather be, where he ought to be, and sees what he can't see. Can't you see that?
Das war das Album Fables of Reconstruction. Was immer das nun bedeuten soll, aber es klappte aber nicht so richtig glücklich.
Nee, die sind nicht, also man muss sich das immer noch klar machen. Du hast ja auch schon erzählt, dass sie dann mehr und mehr Anerkennung bekamen, was aber nicht gleichbedeutend war mit, sie haben auch ein bisschen mehr Geld gehabt, weil sie müssen ganz mies untergebracht gewesen sein. Ja, sie haben gefroren, das Essen hat ihnen nicht geschmeckt und der Typ war irgendwie nicht so auf ihrer Wellenlänge. Es war so keine schöne Erfahrung offenbar.
Ja, er war ein sehr korrekter Mensch, der immer lange jede Einzelheit behandelte, dann erstmal remixte und mixte, bevor die weitermachen konnten. Und R.E.M. war eher eine Band, die willst du nur aufnehmen, wie sie live spielen. Die wollen sich da hinstellen, spielen und dann wird noch was ausgebessert. Und das war nicht das Prinzip von Joe Boyd und das passte nicht gut zusammen. Und außerdem, wie gesagt, Essen, Kälte. Es war, glaube ich, einer der kältesten Winter in England und da hatten sie überhaupt dann keine großen Gefühle dafür. Aber trotzdem, die Musik hat auch ihre Vorteile. Es gibt Songs, die schon typisch nach R.E.M. der späteren Zeit klingen. Zum Beispiel Maps and Legends, finde ich. Typisch diese Molltonarten, die gerne benutzt werden. Das erinnert an die späteren zukünftigen Sounds.
Maybe he's caught in the mood. Maybe these maps and legends been misunderstood. Been
oder gute Gitarrenphrasen. Das Ganze klingt für mich auch wie der Wegweiser für die Americana-Musik der 2000er. Da kam ja dieser seltsame Name, die Beschreibung für amerikanischen Folk-Rock-Roots-Music, eine Mischung aus Country, aus Rock-Blues. Und das ist wirklich der Vorläufer, finde ich hier, sehr, sehr stark zu hören.
Walls you build up, stone by stone. Fields divided one by one. And the train conductor says, take a break, driver, take a break. We've been on this
hört sich richtig missraten, das kann ich auch überhaupt nicht finden.
Nee, kann man nicht.
Ich finde, es klingen einige Songs total nach U2. Es klingt wirklich so, als ob die im Nachbarstudio gesessen hätten oder so. Aber auch der Harmoniegesang, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Dann singt immer Mills singt mit und auch der Schlagzeuger, weil Peter Buck offenbar sich nicht dafür in der Lage sieht irgendwie. Aber das funktioniert super, finde ich.
Aber tolle Harmoniegesänge, immer schon. Also manchmal wirklich Erinnerungen an Crosby, Stills, Nash. Also echt große Qualität in der Harmonie. Und das hört man immer wieder. Also auch auf Green Grow the Rushes.
Green Grow the Rushes Girl. Green grow the rushes grow. Green grow the rushes grow. Come this point to the soul.
Dann auf einen folkigen Song wie Wendell G. ist mehr so eine folkige Ballade, denkst du, ist aus der britischen, irischen, schottischen Tradition.
That's when Wendell G. takes a tug upon the string. Held the line of trees behind the house he lived in. He was reared to give respect, but somewhere down the line he chose to whistle as the wind blows. Whistle as the wind.
Fand ich trotzdem ein gutes Album. Also kann ich nicht sagen, dass das nun schlechter ist, obwohl vielleicht erinnern die sich nur an die kalten Hotelzimmer.
Genau. Es gibt dann auch einen Auftritt, der aufgezeichnet wird für den Rockpalast in Deutschland 85.
Genau.
Und da gibt es auch Aufnahmen von noch, die man sich anschauen kann, wenn man das im Internet sucht. Was man da sehen kann, ist, dass sie sehr viele Coverversionen spielen, was sie live immer gemacht haben und auch eine große Bandbreite hatten dabei. Also früher dann viel Velvet Underground Songs zum Beispiel, aber hier spielen sie zum Beispiel Ghost Riders in the Sky.
Und das ist eine gute Wahl.
Super.
Also für eine Gitarrenrockband ist das klasse.
Ganz toll. Und Painted Black.
Ja, eine super Nummer zum Covern. Wirklich klasse. Und das ist eben auch ein Song, den da musst du nicht wie ein Jagger singen, da kannst du eben auch wie Stipe singen und kannst ihn überzeugend singen. Das passt blendend, ne?
Also die hatten auch Spaß auf der Bühne. Man denkt immer sonst irgendwie, die hatten keine Lust dazu gehabt. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben gerne live gespielt und auch mit voller Spielfreude. Also auch lange irgendwie, also das waren Konzerte, die Leute begeistert haben. Also die haben sich ihr Publikum auch wirklich erspielt, muss man sagen. Ne?
Ja, genau.
Wann sind die dir denn aufgefallen? Aber schon davor vermutlich.
Ja,
ne?
Ich habe also schon Murmur hatte ich schon im Schrank und so weiter, habe schon gehört und fand das sehr, sehr interessant. Wusste aber nicht, wo das jetzt hingeht. Fand das sehr ungewöhnlich für die Zeit, weil aus Amerika kam sonst kaum so etwas. Also entweder kam da Mainstream-Rock, ne, also die Aerosmiths dieser Welt oder die Foreigners oder aber sowas aus Amerika war neu, war ungewöhnlich. Und das erfreute mein Herz. Als alter 60er Jahre Rock-Fan fand ich das großartig.
Ab wann spricht man denn von einer Alternative Rock, von einer Kategorie? Ist das noch ein Stück vorher gewesen einfach? Oder ist das eher aus dieser, ich denke immer, das ist ein bisschen kommt so aus so einer Ecke College-Radio, Indie-Labels, so ein bisschen diese, die eben anders gespielt haben.
Ja, es war eine Indie-Band, die anders gespielt haben, aber auch einige Quellen der, sagen wir mal, besseren Punk-Bands übernommen haben. Oder von Patti Smith. Das war ja auch Independent- und College-Musik in den 70ern. Das gab es ja auch schon in den 70ern prominent. Aber diese Band war eben nicht die typische Prog-Rock-Band, Genesis dieser Welt oder Yes, über die wir ja lange geredet haben. Das war eben eine ganz andere Abteilung hier. Obwohl sie musikalisch auch sehr, sehr erfahren jetzt schon waren. Mike Mills zum Beispiel ist so ein guter Bassist und er nennt ja selbst als Vorbilder Paul McCartney und eben Chris Squire, der von Yes, weil die eben sehr melodische Basslinien spielen und das hat Mills auch immer getan und das hat die Musik auch geprägt, also und sehr spannende Arrangements, das wurde nicht einfach nur runtergebrettert und in kurzen Teilen, sondern da gab es auch mal Bridges, also Mittelteile, die musikalisch ein bisschen hochwertiger waren und so, also das war schon abwechslungsreich, es war nicht nur reines Punk-Dresche, sondern das war wirklich eine neue Art.
Genau.
Zu der Folk-Einfluss.
Man, ich glaube auch, dass die Beschreibung ist dann, sie sind sich sehr bewusst ihrer Quellen und nehmen das, was ihnen gut gefällt. Ne? Ja. Also diese Elemente, die ist, man würde ja sonst Chris Squire von Yes und Mark Mills gar nicht zusammenbekommen.
Nö. So. Aber doch. Und ich weiß nicht, Buck hat ja so viele Einflüsse. Als Gitarrist kann er sicherlich alles Mögliche aufgesaugt haben. Was aber jetzt bald mal auffällt, ist auch diese Vielfalt an Sounds. Nicht nur die Bird-Sounds, die zwölfseitigen Rickenbacker-Gitarren, sondern da kommen jetzt bald auch mal eine elektrische Sitar oder da kommen nun bald auch Mandolinen oder andere akustische Instrumente dazu. Und das wird richtig spannend.
Die machen quasi jedes Jahr ein Album, kann man sagen, ja. Und sind da auch dran, das weiter zu betreiben. Sie sind dann inzwischen auch, ja, werden weitergereicht zum nächsten Produzenten, der heißt Don Geeman ist sein Name, ist das richtig?
Ja. Ich würde ihn auch, jedenfalls war das ein Mann, der erfolgreich war als Produzent von John Mellencamp. Und da kann man sagen, Jim Mellencamp hat ja auch so eine Mischung aus Soul, Rock und Folk und war sehr erfolgreich. Ich glaube, der Hintergrund war der, dass die Band, die das auch, glaube ich, mitbestimmt hat, wollte, das war ja nun nach Joy Boyd, mussten sie sowieso einen neuen Produzenten haben, jemanden haben, der ein bisschen gerader, sie ein bisschen rockiger produzierte. Und da war dieser G-Man eigentlich der Mann, der das machen sollte. Das Album heißt Life's Ridge Pageant, im Jahr 86 dann erschienen. Eine wunderbare Zeile. Und das kommt von irgendeinem Zitat, ich weiß nicht
genau. Genau, es ist ja offenbar, es ist ein Filmzitat, ja, aus einem Inspektor Clouseau-Film.
Genau.
Mit Peter Sellers in der Titelrolle. Und da sagt er das dann einer, also er fällt irgendwo runter, schätze ich mal, und sagt das dann. Also diese Zeile, das ist offenbar ein Zitat dabei.
Und dann ist dieses Wort Pageant ist ja auch so vieldeutig. Das heißt einerseits ein Karnevalsumzug. Pageant ist also eine große Parade, wo also auch Kostüme getragen werden. Oder es kann auch einfach Freude, die große Freude des Lebens bedeuten. Also das große Auf und Ab, der große Genuss des Lebens. Also auch wenn was Böses oder Blödes passiert, es ist alles Teil unseres Lebens, unserer großen Life's Ridge Pageant.
Ja, sehr, also man sieht daran, die hatten auch Spaß an solchen Elementen, die einfach so zusammenzufügen. Man ahnt es nicht immer, weil viele Songs und auch viele Songs, für die R.E.M. ja berühmt sind, haben ja so eine melancholische Note oder haben so einen Abschiedssongs oder schauen zurück oder so etwas in der Art. Aber das mischt sich ganz gut, finde ich. Und dieses Album ist in der Tat klar zu hören, das hat jemand anders produziert, finde ich, weil es ist total, also wie geputzt wirkt das geradezu.
Das ist wohl wahr, es klingt viel, viel klarer. Und trotzdem sind immer noch diese bisschen kryptischen Texte mit den seltsamen Wortkreationen, die Stipe da singt, wenn man sie verstanden hat. Und ich habe ihn dann gefragt über seine Einflüsse. Ich habe ihn dann, wie gesagt, 95 war das Interview, der sagte, ich habe sehr viel von Patti Smith übernommen, die ja auch eine Poetin ist. Oder von Television und dann auch von vielen Künstlern aus der Zeit, Iggy and the Stooges und auch Talking Heads und die Ramones, aber ich habe auch Gedichte gelesen, sagt er, aber sehr, sehr wenige, fast nie. Man denkt immer, das wäre nun ein Literat, der Stipe, aber ist er nicht. Nee, peinlicherweise habe ich auch nie die großen romantischen Dichter gelesen, wie Byron oder so Shelley oder sowas, die ja für viele Künstler große Vorbilder waren, Dylan und so weiter. Baudelaire hat er nicht getan. Aber ich habe viele Filme über sie gesehen, also ein Film-Nerd. Und er sagte dann auch, sie schienen aber viel Spaß gehabt zu haben, diese Leute. Sie starben alle mit 28, ertranken irgendwo in einem See oder Meer, aßen einen Klumpen Haschisch und kamen sie nicht wieder runter davon. Das hat mich schon sehr inspiriert. Also wirklich eine große Menge Humor, aber auch eine ganz große Ehrlichkeit.
Die gehen auch sehr lustig mit sich um, glaube ich. Die haben ein bisschen viel Spaß in der Band gehabt. Also Peter Buck hat es Beispiel immer im Nachhinein erzählt, dass Michael Stipe immer in seinen Plattenladen gekommen ist, also wo er da offenbar leitend Angestellter war oder so, und sagte immer, der Typ hatte erschreckend wenig Ahnung. Also der mochte Patti Smith und Velvet Underground, stimmt, und dann die Archies oder die Monkees oder so. Und dazwischen hatte der quasi eine große Lücke. Also eine ganz lustige Mischung aus. Ob das denn ganz schön, Michael Stipe hat nachher immer gesagt, er hätte nicht die Beatles gehört, seit bis er 18 war. Ich glaube, das kann man nicht ganz glauben, aber ist auf jeden Fall sehr lustig, finde ich. Let's put our hands together. Dieses Album hat in der Tat ja nochmal größeren Erfolg, denn man kann das richtig messen dann. Es kommt in den USA auf Platz 20 in den Billboard-Charts, in Großbritannien auch in die Top 50, also in die 40er-Bereich kommen sie rein. Sie verweigern sich aber auch da, und das finde ich ist wieder bezeichnend, einer bestimmten Mode der Zeit. Logischerweise ist eigentlich die Zeit von Videos und sie machen einfach keine.
Nee. Noch nicht, nee. Aber später hat dann Stipe auch die Videos teilweise dirigiert, also Regie geführt. Aber die Songs sind immer noch wieder gut. Also simpler, richtig, aber auch wilde Harmoniewechsel gibt es in einigen Songs, in Fall of Me. Und dann gibt es einen ganz besonderen Song, Cuyahoga. Da denkt man, was ist das? Nein, es ist ein Fluss in Ohio, und dieser Fluss war sehr polluted, also sehr, sehr vergiftet durch Industrieabfälle, Chemieabfälle. Und da gibt's dann die Zeile, es sieht so aus, als würde der Fluss brennen. Das hat zu Missverständnissen geführt, der Fluss. Das ist nur ein Bild dafür, dass der Fluss so giftig ist. Also einer der ersten Songs auch über Umwelt. Zerstörung, immer mal auch ein Thema für Michael Stipe, der immer mehr auch politische, gesellschaftliche, soziale Dinge einfließen lässt. Der Song hatte aber auch schon den typisch tollen Harmoniegesang und den typischen Mollton, den viele R.E.M.-Songs haben. Und dann gibt es noch einen anderen Song, I Believe, da merkt man, jetzt beginnt die Vielfältigkeit der Instrumentierung. Da hörst du auf einmal ein Akkordeon, auch nicht so richtig typisch für eine Rockband, und Banjo. Man erweitert einfach das Klangbild. Das ist immer spannend bei Bands, wenn sowas passiert.
Man möchte also nicht nur mehr Erfolg haben und glatt polierter, sondern
das
man
ging
glatt
überhaupt nicht ihnen darum. Nee, das ist wirklich toll.
Offenbar ist es wirklich zweitrangig gewesen. Ja. Die haben offenbar auch zum Beispiel in Fernsehshows gesagt, also wir spielen da, aber wir machen kein Playback.
Ja, genau.
Das machen wir nicht. Nee. Und dann haben wir gesagt, okay. Nee. Dann spielt er hier nicht. Und das haben sie in Kauf genommen, weil ihnen das eben wichtig ist. Bei Letterman sind sie ja direkt aufgetreten, also genau, so wie das eben gewesen ist, ein paar Jahre vorher. Ja, insofern sehr stolz ein bisschen, aber ich finde mit einer guten Portion Selbstbewusstsein. Ja, und Michael Stipe bleibt natürlich eine faszinierende Persönlichkeit, der wird ja auch immer sicherer, hat man das Gefühl irgendwie. Ja. Ne? Vielleicht ist das auch Quatsch, aber es kommt einem so vor.
Er wird auch der zentralere Mann auf der Bühne, also jetzt auch mit seiner Glatze, die dann irgendwann deutlich ist, mit seinen geschminkten Augen, braunen Augen, mit seinem ganzen etwas exotischen Bild. Es gab ja auch viele Gerüchte über seine Bisexualität. Das wurde immer so ein bisschen im Nebel gelassen. Auch gab es mal das Gerücht, ja, der hat ja AIDS oder sowas. Es stimmt. nur, dass er große Angst vor AIDS hatte, weil er sich sehr oft in den 80er Jahren, in den frühen und Mitte der 80er Jahre in New York aufgehalten hat und dem auch Kontakte hatte, die damals gefährlich vielleicht waren. Aber das alles hat so eine Aura kreiert, die, sag mal, zur Popularität und Bekanntheit der Band sicherlich auch beigetragen hat.
Swan, Swan, Hummingbird, hurrah, we're all free now. What noisy cats are we, girl and dog, he bore us cross. Swan, Swan, Hummingbird, hurrah, we're all free now. Long, low time ago, to me, Johnny Reb, what's the price of fans? 40 apiece or 3 for $1?
Ja, und das Faszinierende an Michael Stipe ist ja, das kommt ja später noch klarer raus, finde ich, auch bei den Auftritten. Er entwickelt ja auch dann, also er ist eine charismatische Persönlichkeit, finde ich, aber er entwickelt ja wirklich diese merkwürdige Mischung aus totaler Schüchternheit und ein expressiver, extrovertierter, also wie so eine Bühnenpersona, genau, die er dann annimmt und die er auch ist. Ja. Aber die, also ein bisschen wie bei Bowie oder so, wo man denkt, er tut nicht so, als ob er Ziggy Stardust ist, das meine ich nicht, aber er hat dann ja eben auch Kostüme an, er ist expressiv, er nimmt Kontakt zu den Leuten auf und das ist ja auch schon ehrlich gemeint. So, es ist auch anstrengend für ihn, glaube ich, aber er hat es schon auch gern gemacht.
Ja.
Es ist nicht so, dass man ihn auf die Bühne tragen musste,
nicht. Nein, er sagte aber immer, ich will nicht singen, um bekannt zu werden und ein Star zu sein, ich möchte einfach nur gut singen. Für die Leute. Einfach für die Leute da sein.
Ich finde, ein bisschen kurios ist, dass 1987 schon eine erste Sammlung rauskommt, die heißt Dead Letter Office mit Raritäten und B-Seiten und Coversongs. Denkt man ja, so, das macht man eigentlich erst im Herbst seiner Karriere, aber bitteschön, mach das schon mal.
Ja, das fand ich eine schöne Idee.
Ja.
Und ja, aber auch da jedes Jahr wieder ein neues Album. Das nächste erscheint schon 87 und ist dann das Album Document.
The time to
da ist zum ersten Mal ein neuer Produzent am Werke, der später über viele Jahre ihr Produzent werden sollte. Das war so, dass Don Geeman keine Zeit hatte. Er musste irgendwas anderes. Ich
glaube, er musste Mellencamp machen.
Produzieren.
The Lonesome Jubilee, das war ja das sehr große Erfolgsalbum für John Mellencamp. Und deswegen hatte der einfach offenbar keine Zeit.
Und empfahl einen Mitarbeiter oder jemanden, den er auch gut kannte. Und das war Scott Litt, heißt der Mann.
Ich glaube, der war Toning bei ihm oder sowas, kann das sein?
Und die nahmen dann auf in Nashville aus dieser Gegend, die also blieben im Süden. Das Album, das ist dann wirklich schon eins, das also immer erfolgreicher. Den Durchbruch noch nicht ganz bedeutet, aber doch einen großen Schritt macht.
Ja, vor allem auch mit eben den ersten großen Top Ten. Und das ist The One I Love.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
Yeah, der, also immer noch im Radio läuft, aber auch ganz stark ist, aber das ist schon... Das ist ganz stark
Klassiker,
R.E.M., muss man einfach sagen.
Ja, und obwohl Michael Stipe später gesagt hat, ich mochte den Song eigentlich gar nicht. Das ist ihm vielleicht zu geradeaus, zu simpel gewesen. Aber ich meine, es ist so eine klare Nummer, ein klarer Riff, ein Rockriff, darunter auch diese Stimme. Das passt wunderbar zusammen. Also das schmeckt sofort, das riecht sofort nach Hit. Da denkt man wirklich, diese Mischung aus Vocals und Gitarren ist doch großartig.
Ja, aber es
ist sofort hängen geblieben.
Aber ich finde, es hat auch sofort etwas von, also wie soll ich das mal sagen, ich finde, dieser Song hat geradezu Charisma, weil er, also nicht nur, weil er irgendwie hittig ist oder so, sondern weil der hat was, der hat ja was Böses. Das ist ja viele missverstehen das als Liebeslied, wie bei Every Breath You Take oder so. Ja. Das ist ja eine ans bittere Abrechnung. Genau. Hau ab, geh weg. Ja. Ich will dich nicht mehr.
Ja, ja.
Du verstopfst meine Zeit.
Also auch über Enttäuschung. Das ist ja oft so bei ihren Songs, die missverstanden werden. Auch wird auch später bei einem ihrer berühmtesten Songs so sein. Da geht es um Religion, aber eigentlich gar nicht.
Ja, genau.
und so ist es auch bei The One I Love. Aber es ist wieder typisch Stipe, der dann sagte, ja, das ist der größte Hit, den will ich aber nicht unbedingt immer singen.
Ja.
Super. Wenn Sie, okay. Dann sagte er später, wenn Sie den Song hören wollen, dann müssen Sie zu einer R.E.M. Coverband gehen. Na gut.
Okay. Aber das sind tolle.
Ich finde ihn immer noch wunderbar.
Ich finde ihn auch toll. Mhm. Es gibt aber eine Reihe von wirklich hörenswerten Songs. Wer Lust hat, sich das anzuhören.
Ja.
Es gibt ja wieder in den Shownotes Peters Liste. Aber wir haben eine Reihe von tollen R.E.M.-Songs. Finest Work Song. Das
wunderbar.
Hat was sowas von, ich finde, das klingt ein bisschen nach dieser Intensität, die U2 auch dann erreicht hat. Beispielsweise ist Welcome the Occupation, Exhuming McCarthy. Das hat schon was Politisches.
Ja.
Also dass da geht es um.
Also den McCarthy ausgraben.
Es geht um die politischen Verhältnisse in den 80er Jahren in den USA, also die Reagan-Bush-Zeit.
Reagan-Zeit, ja.
Das ist dann, da geht es, David wird schon kritisch umgegangen. Mhm. Sie haben eine Haltung, die sie auf einmal einnehmen.
Ja, genau. Besonders wird es auch deutlich, dieser sehr, sehr schräge apokalyptische Humor. It's the end of the world. As we know it, heißt der Song, in Klammern, and I feel fine. Also da geht's also auch um den Weltuntergang. Ist unser Land, sind wir überlebbar? Ist unsere Welt überlebbar? Aber mir geht's trotzdem gut. Und Donald Trump in seinem Wahlkampf benutzt. Wahrscheinlich wollte er zeigen, jetzt ist Ende der Obama-Zeit, jetzt gibt's was Neues.
Aber hat er das machen dürfen?
Nee, da wurde sofort, Stipe ist an die Decke, also kann man gar nicht mehr sagen, wo der hingeflogen ist, war sauer. Er war so sauer und hat das sofort verboten, hat gesagt, auf keinen Fall, dieser Typ, der muss nicht noch unbedingt unsere Musik benutzen. Also es war wirklich eine Frechheit, wirklich. Die haben das ja gemacht, die haben das ja einfach so benutzt. Ne? In einer Zeit, bei Clinton waren es ja auch Musik, also Fleetwood Mac und so, das durfte ja gemacht werden, weil die Bands das toll fanden. Aber bei Donald Trump fand R.E.M. das nun überhaupt nicht lustig.
Dieser Song ist ganz, ganz viele Jahre immer wieder auf Konzerten gespielt worden. Ein totaler Klassiker für die Fans. Kein Konzert ohne It's the End of the World as we know it and I feel fine. R.E.M. schaffen es ja mit diesem Song und mit diesem Album noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber die großen Alben und der weltweite Durchbruch, der steht so ganz kurz bevor.
Der kommt ja erst, ja.
Und darüber reden wir dann im nächsten Teil, Peter. Vielen Dank.
Danke, Uke.
Iron, bargain buildings, weights and pulleys, feathers hit the ground. Far weight can leave the air by the sky and sea.
sound the sky, tell the sky, tell the sky, don't fall on me, fall on me, fall on me. There's progress, we have found a way to talk.
Und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar eine Doku in der ARD Mediathek. Die unglaubliche Geschichte von Eva Ries, besser bekannt als Evil E. Eva kommt aus einem kleinen Ort in Baden-Württemberg und arbeitet sich in den 90ern als Musikmanagerin an die Spitze des Hip-Hop-Universums. Und wenn ich sage Spitze, dann meine ich das auch, denn Eva ist die Managerin, die den legendären Wu-Tang Clan überhaupt erst zu internationalen Stars macht. Wie hat sie das geschafft? Die Story von Evil E ist die einer Frau, die sich in der männerdominierten Musikindustrie gegen alle Widerstände durchsetzt. Es geht um Hip-Hop-Culture, um Female Empowerment, um krasse Rückschläge, die Eva einstecken muss, und auch um die Frage, will ich eigentlich Mutter werden in so einem Umfeld? Aber natürlich steckt die Doku auch voller absurder und unterhaltsamer Stories, zum Beispiel wie die Wu-Tang-Members einfach nicht auf die Bühne bei einem Festival gehen wollen, weil sie kein Marihuana mehr zum Rauchen haben. Eva regelt das pragmatisch und klopft bei Marilyn Manson, der ihr direkt mehrere Drogen für die Jungs anbietet. Evil E, Eva Ries und der Wu-Tang Clan, findet ihr in der ARD Mediathek, und wir verlinken euch die Doku auch nochmal bei uns in den Shownotes. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Peter Orban und ich, also Urban Pop, wir sind mit unserem Podcast live wieder beim Göttinger Literaturherbst. Und diesmal sprechen wir auf der Bühne live vor Publikum über die mittleren und die späten Jahre von Bob Dylan. Genau, dem Literaturnobelpreisträger, aber natürlich dem großen Musiker. Kommt vorbei nach Göttingen zum Literaturherbst, 18. Oktober, 18 Uhr. Peter Orban und ich, Urban Pop, über Bob Dylan. Wir freuen uns auf euch.